ARD. Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Wir haben keine Ahnung, wie das jetzt klingt. Wir wissen aber, dass es ja viel Kritik gab an Podcast-Aufnahmen, wenn wir mal nicht im Studio in Baden-Baden sind.
Und jetzt sind wir nicht im Studio in Baden-Baden, wir sind in Bonn, weil wir spielen diese Woche unsere Comedy-Show im Kontrakreistheater und wir nehmen jetzt hier im Uniclub in deinem Zimmer auf. In welchem Zimmer bist du?
Ich habe das Apartment Friedrich Nietzsche.
Nietzsche.
Ja. Der gesagt hat, gehst du zum Weibe, vergiss nicht, die guten Mikrofone mitzunehmen.
Ja, und, so ist es.
Na, und das haben wir, jetzt kommt schon der Tontechniker gerade und nimmt dir gerade einen Schlüssel aus der Hand, weil du damit geklappert hast. Damit
fängt hat es schon echt an. Schon geklappert?
Ja,
und damit mal, fängt
ja.
schon an. Ja, ich gut. bin bei Heinrich Heine.
Heinrich Heine, ja, sehr schön.
Ich habe aber keinen Satz von dem dabei.
Nee, von Heine nicht. Die Lorelei ist ja von Heine.
Ja,
ich
alles
weiß nicht,
mögliche.
Was soll das bedeuten?
Ja.
Also, weil eigentlich einer meiner Lieblingsautoren, weil ich an Heine immer diesen schon unglaublichen Witz geliebt habe, den er hatte.
Ich habe zu wenig von dem gelesen.
Ja, der war ein Typ, der, wie würde man sagen, einen unruhigen Docht hatte, der irgendwie so zwischen Deutschland und Frankreich auch gependelt ist, der es als Jude auch nicht immer leicht hatte, aber ein großartiger Autor ist.
Ja.
Also ich empfehle allen, die jetzt zuhören, unbedingt mal Heine Gedichte zum Beispiel zu lesen oder auch Briefe von ihm. Sehr schön, ja.
Ich muss jetzt mal, hier ist sehr laut,
ja.
Das ist mir aufgefallen, in Bonn sind ständig irgendwelche Hubschrauber unterwegs. Warum?
Ist das echt so?
Ja.
Ist dir das
ganz
auch
oft, ja.
Aha, okay.
Ganz
gut, es gibt ja immer noch viele Bundesbehörden hier. Das Verteidigungsministerium ist ja nach wie vor auf der Harthöhe hier.
Ja,
in
stimmt,
Bonn,
ja, richtig.
Ne?
Ja, ja.
Das, und ich nehme an, weil die auch immer diesen Weg hier fliegen, also an diesem Uniclub, in dem wir wohnen, vorbei. Die fliegen vermutlich zum Flughafen Köln-Bonn, militärischer Teil darüber
okay.
und zur Harthöhe. Das ist, glaube ich, genau diese Strecke
hier. Ich muss jetzt
ja.
mal was.
Ja.
Also ich habe normalerweise das Handy natürlich im Flugmodus. Damit
das ist klar.
Nicht,
ja.
Aber das geht nicht. Weil ich warte auf einen Anruf. Und wenn dieser Anruf kommt,
müssen wir
unterbrechen.
Müssen wir dann aufhören für immer?
Nein, nur unterbrechen.
Das hast du an einer windigen Lotterie teilgenommen
Nein.
und wartest auf einen Millionen.
Ich war in meinem Auto unterwegs
ja.
und dann poppte auf dem Display ganz kurz rot
ja.
und der Schriftzug Motor kann zerstört werden auf.
Aha, von Außerirdischen oder?
Nein, das weiß ich nicht. Ich hab angehalten,
ja.
Das war am Sonntag,
ja.
als ich hierher nach Bonn gefahren bin und habe dann geguckt, Öl, was neu geguckt und
ja.
Wasser.
Ja.
Alles okay.
Ja.
Und dann habe ich im Internet gegoogelt und da stand sofort stehen bleiben in die Werkstatt.
Ehrlich gesagt, das klingt ja auch recht dramatisch.
Ja. Und dann haben wir gedacht, naja, aber es war ja nur kurz.
Also Ihr Auto kann nur kurz zerstört werden.
Also fahre ich mal weiter.
Ja. Ja, in der Regel heißt das ja, dass diese fucking Elektronik eine Macke hat.
Wahrscheinlich,
ja. In der Regel
ja.
steckt dahinter ja kein besonders schlimmer Defekt, aber man ist sich ja nicht mehr sicher.
Ja,
ich meine, du hast ja sofort dieses Scheißgefühl.
Genau.
Ne?
Und deshalb habe ich in der Werkstatt angerufen
ja.
und da waren leider alle... Ingenieure oder was auch immer da arbeitet,
da
Mechatroniker.
Schon lange keine mehr.
Ja, Mechatroniker,
genau.
richtig.
Ja. Hm?
Waren leider verhindert und jetzt warte ich auf den Rückruf.
Mhm.
Und der müsste kommen.
Ja.
Und der Klingelton ist dann so, das ist
ja.
dann das Signal.
Der Klingelton ist. Aha.
Ja.
Und das bedeutet, Ihr Handy kann zerstört werden.
Nein, das ist der Japan-Seidensänger in der Wildnis, Hokkaidos, das ist mein Klingelton. Und
den
wenn der kommt.
Gar nicht.
Natürlich hört man den, oder?
Ja gut, jetzt da am Mikro natürlich, wenn du es da
das
dran ist, hältst.
Das hörst du doch. Also, aber ja. das ist jetzt noch nicht der Anruf, wir müssen noch nicht unterbrechen.
Ja gut.
Nur damit du weißt,
ja,
könnte so laufen.
Ja, ja. Aber es ist ja so, in der Regel, wenn da so ein Lämpchen angeht, das bedeutete ja früher in den alten Autos, wo so normale Lämpchen noch waren, nicht
sofort
so
stehen bleiben. Haben,
das bedeutete vor allen Dingen, das Lämpchen ist kaputt.
Ach so.
Und ja, also in der Regel schon. Und trotzdem bei, also wenn die Öllampe anging, das war ja dann immer schon so, dass man, das heißt ja eigentlich, achten Sie auf folgendes Geräusch.
Ja.
Weil dann war es eigentlich zu spät, genau. Wenn die Lampe anging, konntest du noch von drei runterzählen und dann war es das in der Regel.
Hattest du schon mal so einen Kolbenfresser?
Noch nie.
Ja, ich beim Motorrad.
Ach stimmt, du hattest mal, genau.
Eine 1100er BMW war das und
ja.
in Frankreich.
Ja.
Und das ist... ein geiles Geräusch. Es ist nicht so schön, weil du stehen bleibst, aber das Geräusch ist echt geil. Das
ist, okay. ist das wirklich so, ja?
Ja, richtig. Und dann geht gar nichts mehr.
Und ist es nicht so, dass, also ich stelle mir das gefährlich vor, ist das dann nicht so, dass der Motor auch abrupt blockiert und bremst? Oder?
Ja, doch schon.
Das, also man fliegt halt 30 Meter nach vorne.
Nein, aber das nicht. Wenn du das hörst, bremst du ja.
Also ja, bei dir wäre ich mir da nicht so sicher, weil von dir ist ja der berühmte Satz, ja, das musst du aushalten.
Stimmt.
Ja, also insofern weiß ich nicht, aber es ist unangenehm,
glaube ich. Ja, sehr unangenehm.
Ja, ja. Ich habe ja einen mittlerweile 25 Jahre alten Smart, der jetzt wieder durch den TÜV gekommen ist.
Ja, unglaublich.
Und der hat schon ganz starken so Leistungsverlust. Also für die Stadt ist der noch okay. Und da hat mir der Mensch in der Werkstatt hat mir erklärt, dass die Kolbenringe im Zylinder, dass die verschlissen sind. Und das Austauschen lohnt bei dem Auto nicht, weil den Wert dieses Autos kannst du durch Volltanken verdoppeln.
Okay.
Und dann hat er gesagt, ja, und da geht jetzt Leistung schon an den Kolbenringen vorbei. Und damit könne man aber noch fahren.
Das aber ist nicht mehr Problem, so schnell.
Aber nicht mehr so schnell. Also der schafft jetzt gerade noch so 100. Früher fuhr er mal so 120, 130.
Aber in der Stadt egal.
Das ist egal. Also in der Stadt reicht es, wenn ich auf 100 komme in
der
Stadt.
Ja, eben.
Und der meint, ja, der wird irgendwann, das wird kein Kolbenfresser, der wird so einen sanften Tod sterben. Der wird halt irgendwann stehen bleiben. Dann ist er halt, dann geht die ganze Leistung vorbei irgendwie im
Prinzip. Und macht er dann auch ein Geräusch?
Vielleicht, vielleicht singt er auch. Ich habe keine Ahnung, was
da oder hier der Seidenschwanz. Schwanz in Hokkaido. Und Ende.
Ja, also ich hoffe, er hat noch ein bisschen, weil er hat jetzt 157.000 Kilometer drauf.
Das ist für so einen kleinen...
Ist ein Stadtauto. Ja, ist nur Stadtverkehr.
Ein Kleinwagen, Wahnsinn.
Ja. Und dieser Motor, der ist ja so groß wie, weiß nicht, wie ein Toaster ungefähr, der da hinten drin ist, mit 600 Kubik. Also mein Motorrad halt mehr. Aber irgendwie ist es ein faszinierendes Ding. Der fährt halt noch. Das ist ganz schön.
Ja. Und das ist immer ein Highlight, weil du kannst überall parken. Ich sehe,
genau.
Du stehst da, wo andere in Tiefgaragen müssen, stehst du irgendwo zwischen zwei parkenden Autos.
Genau.
Da kommst du mit dem Smart
rein. Es gibt ja auch so Poller überall, die so die Straßenabsperrung die so hochfahren. Und diese erste Generation Smart, ich fahre ungebremst zwischen diesen Pollern durch.
Was man ja nicht darf, weil diese Poller ja doch einen Sinn haben.
Aber mit 100 sieht es auch kaum jemand.
Das stimmt natürlich.
Das musst du natürlich auch. Das geht so schnell, dass die Leute sagen, oh, was war denn das?
Ich habe gestaunt über, wir hatten es irgendwann von Zigaretten und dann habe ich mal geguckt, Zigarettenpreise und ich habe gestaunt, was die in Australien kosten.
Ja, also du kommst drauf wegen der Diskussion über die Anhebung der Tabaksteuer
bei uns. Richtig.
Ja. Und man sagt was könnte sein, so 10, 12 Euro könnte in Zukunft sein.
In Australien bis 24 Euro die 20-Stück-Packung.
Wow.
Das ist eine Zigarette über einen Euro, das ist ja...
Okay. Das heißt, wenn dir jemand eine Packung Kippen klaut, der kann dafür 4 Jahre kriegen, irgendwie vom Wert her. Okay, alles klar.
Am billigsten sind Kippen in Kasachstan.
Ja, da bin ich natürlich relativ selten.
Ja, ja,
und ich rauche nicht.
Also ja, aber jetzt
zwei Dinge, die für mich unglaublich unpraktisch
sind. So um die 2 Euro die Schachtel. Und jetzt habe ich gedacht, Ehepaar zu Hause und er sagt, Schatz, ich geh mal eben Zigaretten holen.
Siehst du, daher kommt das. Warum kommen die Leute nicht wieder bei dem Satz? Weil der muss immer erst nach Kasachstan.
Genau, und der muss ja Österreich, Ungarn, Bulgarien, Türkei, du willst ja nicht nach Russland fahren.
Nee, klar, logisch.
Dann in Georgien bis Baku, dann Aserbaidschan, das sind so 4.400 Kilometer, dann muss er die Fähre über das Kaspische Meer nehmen.
Mhm.
Na? Und dann
gibt es keinen Landweg nach Kasachstan?
Doch. Ja, durch Russland.
Ach so, durch Russland.
Da willst du ja nicht fahren.
Ist jetzt gerade
willst du ja nicht machen. Also machst du so rum.
Ja, ja.
Und dann musst du ja nur noch durch die zentralasiatische Steppe, um nach Astana in die Hauptstadt zu kommen. Das sind 2.700 Kilometer.
Und dann stehst du da und dann steht an dem Kippenautomat steht defekt.
Defekt.
Und dann musst du den ganzen Weg zurück
und hast keine Kippen.
Hast keine Kippen.
Ja, mittlerweile hat sich deine Frau scheiden lassen, weil du seit Wochen unterwegs bist.
Die Kinder weinen nur noch. Ja, klar.
Ich rate,
und da sieht man erstmal, wie ungesund Rauchen ist.
Ja.
An der Stelle merkt man es nämlich wirklich. Ja, sehr schön.
Ja.
Aber das wird wahrscheinlich kommen und die Kritiker sagen, es ist ja bigott vom Staat im Grunde. Auf der einen Seite lebt er ja von der Tabaksteuer, ganz klar.
Ja.
Auf der anderen Seite tut er so, als würde er sich gegen das Rauchen wenden. Es ist eine elende Diskussion seit vielen Jahrzehnten. Es ist natürlich eine, man weiß es ist irgendwie Ursache der häufigsten Erkrankungen. Es ist
Todesursache, Herzinfarkt und so weiter.
Trotzdem wird es immer Menschen geben, die rauchen. Es ist nun mal auch eine Sucht. Und ich bin nicht sicher, ob das über den Preis allein zu regeln ist. Es ist aber sicher ein Instrument.
Ja.
Also das glaube ich schon, weil wenn es dann so teuer ist, irgendwie, dann überlegst du es dir vielleicht schon.
Ja, aber dann kommt ja wieder der Schwarzmarkt ins Spiel.
Genau, das ist immer das Argument.
Dann fahren ganz viele
nach Kasachstan. Ja, klar.
Und holen Kippen.
So, dann wird der Staat sagen, dann nehmen wir halt die Mineralölsteuer. Dann verdienen wir nämlich an dem Sprit von den Leuten, die nach Kasachstan fahren. Ja, das mit dem Schwarzmarkt ist ja das häufigste Argument. Der wird auch zunehmen, aber ich glaube jetzt nicht, dass das in so einem Maße ist, dass jetzt jeder an der Ecke irgendwie beim Dealer so kippen.
Nee, glaube ich auch nicht. Nee.
Also, weiß ich jetzt nicht.
Aber beim Alkohol war es so.
Ja,
seit der Prohibition in Amerika
Das war doch.
Ja, das war ein riesiger Schwarzmarkt, ne?
Aber da finde ich auch, ich meine, klar, man hat vermutlich auch, ist jetzt eine spitze These, aber man hat auch ein Recht auf einen Rausch, sage ich mal.
Ja, klar, als Mensch. Hat man den.
In allen Kulturen gab es das immer. Trotzdem darf man natürlich die Frage stellen, ob das so billig sein muss. Also wenn ich jetzt so bei mir um die Ecke, ich erwähne mal wieder das Kaufland, ja. Man kann auch woanders kaufen, also in einem anderen Kaufland, wie ich immer so schön sage. Aber es ist so, da kommen so ab nach 20, 21 Uhr, die haben bis 22 Uhr auf, da ist nur noch so eine Klientel, da kommen so Jungs rein, die kaufen so ein 2 Liter billig Tetrapack Maracuja Nektar
und dazu
und so eine Flasche billig Wodka.
Ja.
Das ist halt deren Abendessen dann. Und dieser Wodka, diese Billigsorten, die kosten 8 Euro oder
ja,
was?
Das ist nix,
irgendwie.
Ja.
Und da frage ich mich natürlich, das dürfte, glaube ich, teurer sein. Ja. Also so hochprozentiger Alkohol und dann eine ganze Flasche und für so wenig Geld, da dürfte, glaube ich, auch aus Gesundheitsgründen dürfte es schon ein bisschen teurer sein.
Und
das glaube ich schon.
Der Ruf des Wodka durch diesen billigen Wodka nimmt schweren Schaden, weil es gibt richtig guten Wodka. Ja.
Also wir, die wir bei den Öffentlich-Rechtlichen arbeiten, wir würden natürlich so ein Zeug nicht trinken. Verstehst du? Wir trinken während der Sendung hochwertigsten Wodka. Also
und du musst nicht nach Russland fahren, um welchen zu holen.
Nein, auch in Kasachstan.
In Kasachstan gibt es super Wodka.
Ja.
Aber heute ist der Donnerstag nach dem Halbfinale Argentinien in England. Da müssen wir ganz kurz drüber sprechen, weil es ein bemerkenswertes Spiel war, insofern als die Engländer in der ersten Halbzeit, ich hab mal die Zusammenfassung nochmal angeschaut.
Ich wollte gerade sagen, weil wir konnten, die erste Halbzeit können wir ja nie sehen, weil wir ja da noch auf der Bühne stehen.
Da passierte eigentlich gar nichts.
Ja, ich habe gehört, es war so eine Art Falklandkrieg mit Ball.
Ja, genau, die haben sich getreten.
Das muss wohl unglaublich gewesen sein.
Und dann in der zweiten Halbzeit schießen die Engländer ein Tor und waren dann eigentlich auch ganz gut.
Das haben wir gesehen, ja.
Und sie haben dieses Tor geschossen und dann war es vorbei.
Ja, und da denke ich immer, wie kann das sein, also psychologisch, weil die haben dann eben versucht, diesen Vorsprung zu halten, was immer ein Fehler ist.
Ja, die haben, ich sag dir, was ich glaube, die haben Angst vorm Gewinnen bekommen.
Mhm.
Die haben gemerkt, oh verdammt, wir können es ja wirklich schaffen.
Ja.
Jetzt müssen wir uns verteilen, jetzt müssen wir uns zurückziehen, jetzt müssen wir,
was
und das war der größte Fehler.
Und so als unbeteiligter Zuschauer sagst du natürlich, Leute, macht eine zweite Bude und das Ding ist durch, aber überhaupt keine.
Die zogen sich zurück und dann Messi, eine Flanke nach der anderen, boah, geil.
Die Argentinier haben genau das Umgekehrte, die haben dieses Selbstbewusstsein, dass sie immer wissen, wir können das noch gewinnen.
Ja.
Und da ist auch egal, ob es die 90. oder die 94. Minute ist, die wissen, wir können das gewinnen.
Ja.
Und dann tun sie es auch.
Und dann tun sie es auch.
Ja, das ist echt irre.
Und was mich an diesen, ich habe beide Halbfinals, wir haben die zweiten Halbzeiten zusammen, die vom ersten Halbfinale zusammen gesehen. Und was mich echt am meisten beeindruckt hat, ist und was mich auch traurig macht, die deutsche Fußballnationalmannschaft ist so weit weg von diesen vier Mannschaften.
Ist leider
so weit weg.
Ja. Und zwar in allem. Wow. Einsatz, Technik, Ballbehandlung, alles. Ja.
Unglaublich.
Ja. So, den haben wir es jetzt, aber den haben wir jetzt mal ordentlich eingeschränkt.
Und jetzt geben wir es den Fußballkommentatoren nochmal, weil das ist.
Wobei den beim ersten Halbfinale, ich weiß nicht, wer es war
super.
Den fand ich super. Den fand ich
der
toll.
War super.
Bei
der hat Pausen
Spanien
gelassen.
Gegen Frankreich, genau. Der hat manche haben ja vergessen, dass das kein Radio ist.
Ja.
Ich sehe was da passiert.
Ich mag Tom Bartels.
Ja,
ich kenne den ja.
Das ist ein sehr netter Kollege, super
aber
netter Typ.
Aber es ist unglaublich. Ja. Der holt ja kaum Luft.
Ja, ja.
Der ist ständig am Reden. Und wie du sagst, ich sehe doch, was da unten
der
läuft.
Der Ball hat mehr Luft als Tom Bartels.
Ja, das stimmt. Das ist so schade.
Man muss das gar nicht unbedingt.
Nee,
man muss nicht jede Sekunde zutexten. Das finde ich auch. Ist ja kein Podcast.
Nein.
Hier, wo man dauernd reden muss.
Wir können auch still sein. Ja, aber nicht so lange.
Nee, das muss jetzt mal reichen. Das war jetzt lange genug. Ich hatte ja neulich schon mal ein Buch empfohlen. Ich muss mal ganz kurz umswitchen, weil wir über Argentinien, das spielt auch am Anfang zumindest in Argentinien. Und da war ja der erste Satz, ich weiß nicht, ob ich ihn schon zitiert habe, aber selbst wenn, dann mache ich es nochmal schnell. Ich wurde 1927 auf einer Tanzfläche in Buenos Aires gezeugt. Ne? Das ist
dieser
erste Satz, genau. Mr. Saitos reisendes Kino. Und ich verliebe mich in dieses Ding, weil es wirklich so John Irving-mäßig ist. Und einen möchte ich noch schnell rausholen. Der ist einfach wunderschön. Da geht's da wird in so einem kleinen Ort in Neufundland wird musiziert und dann sagt jemand: Ein Gentleman ist ein Mann, der Akkordeon spielen kann, es aber bleiben lässt.
Das finde ich. Das ist super.
Eine sehr schöne Definition.
Das ist super. Weil Akkordeon kann enorm nerven.
Ja, kann auch unmittelbar und ohne Umweg direkt aus der Hölle kommen.
Ja, genau. Oh, sehr schön.
Der Akkordeon spielen kann, ist aber bleiben lässt.
Ach, klasse.
Das ist sehr schön.
Wir haben über Sitzriesen gesprochen.
Genau, ja.
Da hast du gesagt, gestern. Dein Opa, ne, oder?
Mein Opa, väterlicherseits, war ein Sitzriese. Also es gibt, glaube ich, Sitzriesen und Sitzzwerge. Und zwar hat das natürlich zu tun mit der Proportion zwischen Oberkörper und den Beinen, Beinlänge. Ja. Und mein Opa war ein eher kleinerer Mensch. Also wir sind alle nicht groß wie Wirbitzkis, ich ja auch nicht. Aber der war noch deutlich kleiner als ich. Aber wenn er saß am Tisch, war er so groß wie alle anderen.
Das heißt, kurze Beine?
Genau, langer aber Oberkörper. Langer Oberkörper. Also das war lustig, der stand dann auf und man dachte, er steht noch gar nicht. Also nein, so extrem war es nicht, aber der Unterschied war schon ganz klar. Und es gibt, wir haben eine gemeinsame Freundin, die ist genau das Gegenteil. Die ist zwar auch jetzt nicht groß oder so, aber die hat einen kurzen Oberkörper, aber wenn sie aufsteht, wird sie deutlich
länger.
Das ist interessant.
Das nennt man Sitzzwerg.
Das ist ein Sitzzwerg.
So, ja, und genau. Zwerg darf man ja nicht mehr sagen.
Sagen wir ja in unserer Bühnenshow. Ja, ist hochgradig diskriminierend.
So, dann müsste ich jetzt sagen, ein Sitzkleinwüchsiger.
Aber kleinwüchsig, wenn jemand nicht kleinwüchsig ist.
Ist er ja nicht.
Die ist nicht kleinwüchsig.
Was sage ich dann da?
Was
sage ich da?
Ja, die ist, weiß ich nicht.
Siehst eine Sitzprimel.
Ja, nee. Das ist, man darf das nicht mehr sagen.
Ja,
das Sitzzwerg. Das ist schwierig.
Ich habe mit einem Kleinwüchsigen drüber gesprochen, vor 2-3 Jahren in München. Wir haben uns gut unterhalten bei einer Kneipe. Und dann habe ich auch auf Zwerg angesprochen, der sagte, nee, das ist nicht schlimm. Das Schlimmste ist für ihn, wenn er behandelt wird wie ein kleines Kind.
Ja, komischerweise machen, glaube ich, Menschen sowas. Ja, ich finde das verheerend, weil die Körpergröße sagt ja, ich meine, es ist ja eine Binse, sagt ja nichts darüber aus.
Ein erwachsener Mensch,
ja,
fertig.
Ja? Das kann ein Professor für Nuklearforschung, wie auch immer, sein.
Das sagt ja, das ist das Schlimmste für ihn, weil die gucken dann runter und reden auch komisch mit ihm, weil er halt klein ist.
Ja. Aber es ist natürlich auch umgekehrt so, da sieht man mal, wie viel leichter, du kannst es ja gar nicht nachvollziehen, weil du ja auch groß bist und es natürlich eine Selbstverständlichkeit ist, weil du ja nicht... Du kannst dich ja jetzt nicht in jemand anders reindenken oder sowas. Aber man sagt ja immer, auch schöne Menschen, gut, da bist du jetzt nicht so betroffen, aber man sagt ja immer, auch die haben es deutlich leichter im Leben und große Menschen auch, weil die Ausstrahlung eine andere, egal bei Vorstellungsgesprächen, wie auch immer, dass die es grundsätzlich leichter haben. Umgekehrt sagt man wieder, dass kleinere Menschen oft ehrgeiziger sind, weil es ihnen nicht so mitgegeben wird. Hier so diese ganzen, wenn du dir unsere Politiker anguckst, hier so ein Schröder oder was weiß ich, oder Napoleon, und alles Zwerge, darf man nicht mehr sagen. Aber im Grunde alles sehr kleine Menschen. Aber die natürlich dann das kompensiert haben, vermutlich, ist jetzt Küchenpsychologie, aber eben doch mit einer gewissen Beharrlichkeit.
Küchenpsychologie, die stimmt.
Fertig. Ja, wahrscheinlich ist es so. Also es ist zumindest relativ häufig so. Ne? Ja.
Reden wir über Joey Chestnut kurz.
Unbedingt.
Ja, das keine ist Ahnung, dieser, ja, du kennst den. Das ist dieser legendäre amerikanische Hotdog-Wettesser.
Ja, natürlich.
Den kennst du.
Wer von dem nicht gehört hat, der müsste eigentlich jetzt schon ausschalten.
Und in New York war das traditionelle Hotdog-Wettessen. Mhm. Und wie viel hat er verschlungen, Hotdogs, in 10 Minuten? Mit zusammen mit dem Brötchen.
Mit Brötchen?
Mit Brötchen.
Also die Wurst, Ketchup, Senf, Brötchen.
Brötchen. Okay. 10 Minuten.
Ein klassischer Hotdog. Ich finde solche Wettbewerbe, darf ich das vorwegschieben, unfassbar eklig.
Ja.
Dass Menschen
widerlich.
sowas in sich reinstopfen.
Das stimmt. Auf der anderen Seite.
Aber ich sag mal, du willst ja eine Zahl von mir haben. Der hat bestimmt, so eklig wie das ist, der hat wahrscheinlich 23 Hotdogs gegessen.
66.
Bäh.
In 10 Minuten. Der Rekord liegt bei 76 in knapp 8 Minuten. 76 Hotdogs in...
Aber das ist ja... Es ist ja widerlich.
Ja.
Und dann nachher musste das, der geht wahrscheinlich...
Der geht brechen.
Ja, der geht brechen.
Ja. Da gibt's und zwar länger als 10
ein
Minuten.
Ein schönes Brecherchen, ja. 76 Minuten
rücken, genau,
jede weil Minute ein Hotdog.
Das muss ja raus. Meine Herren, brutal.
Ist ja ekelhaft, ja.
Widerlich.
Und ich finde es auch irgendwie ein bisschen dekadent. Weißt du,
andere
Leute wären froh, wenn sie irgendwie sich vielleicht einen Hotdog kaufen könnten und dann kommt da einer und stopft, das ist irgendwie fies. Ja. Also, weiß ich nicht. So, ich habe hier die Hausordnung des Universitätsclubs.
Ja, ich höre.
Die ist laminiert, damit, wenn hier Hotdog-Wettesser da draufbrechen, dann kann man diese Hausordnung nachher abwischen.
Genau.
Na, das ist dann für jeden Gast, liegt die hier. Und dann habe ich mir das mal durchgelesen, was man hier alles darf oder auch vor allen Dingen nicht darf. Und da steht jetzt zum Beispiel, verändern Sie nicht eigenmächtig die Anordnung der Möbel. Wenden Sie sich bei Bedarf an die Hausleitung. So, jetzt hat unser Tontechniker, der hier 2 Meter von uns weg ist, hat eben diesen Sessel umgedreht. Müsste ich das jetzt der Hausleitung melden?
Ja, direkt.
Oder? Weil der Sessel steht jetzt nicht mehr so da, wie ich das jetzt hier vorgefunden
habe. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht?
So,
ohne. Chris, sag mal was. Er sagt nichts.
Er sagt nichts mehr. Nee, nee. Also es ist vermutlich aber, hier wohnen ja so Dozenten, Dozentinnen von der Uni. Ich habe im Fahrstuhl neulich eine Philosophieprofessorin aus Los Angeles kennengelernt, sehr nett. Die wohnt hier nebenan. Ich glaube, die wohnt in Robert Schumann, wenn mich nicht alles täuscht. Also du bist ja in Heine.
Ja.
Ne, unser Techniker, der Chris, wohnt in Konrad Adenauer und er war, glaube ich, Robert Schumann.
Robert Schumann,
ja. Sie war Robert Schumann, genau. Und die sind ja länger hier. Die sind dann ja für ein ganzes Semester hier an der Uni. Und deshalb haben die wahrscheinlich, sonst wird das ja in der Hausordnung nicht stehen, den Bedarf, irgendwann Schränke von links nach rechts zu schieben und Betten auf den Kopf zu stellen oder vors Fenster zu schieben oder sowas. Also es wird ja nicht in der Hausordnung stehen, wenn hier nicht Leute anfangen würden, die Möbel umzuräumen, oder? Ja. Wenn die hier länger sind. Ja. Keine Ahnung.
Natürlich kann man Sessel umstellen.
Ja, kein natürlich Problem, nicht
aber
gemein.
Die wollen halt nicht, dass Schränke umgestellt werden.
Ja, genau.
Naja, gut.
Was aber offensichtlich passiert. Die Leute fangen dann an, auch den Kühlschrank nach links zu ziehen oder was weiß ich. Okay, es ist schon lustig. Und deshalb darf man auch, das ist aber auch klar hier, keine Nägel, auch nicht an Zimmerdecken irgendwelche Haken anbringen. Also wahrscheinlich haben Leute wollen irgendwie eine Hollywood-Schaukel hier in die Decke bohren oder sowas. Oder so ein Korbsessel, der da hängt. Du darfst nichts an die Fensterrahmen nageln und so weiter. Das steht ja alles nur, weil es offensichtlich ja auch schon Menschen gemacht haben.
Wahnsinn.
Keine Schrauben in die Fensterrahmen. Und und Bilder aufhängen darf man, aber nicht mit Reißzwecken oder Tesafilm in die Tapete stecken. Dann frage ich mich, wie man das sonst noch.
Das geht ja gar nicht. Ah doch, es gibt ja so Knetzeug.
Ach so, ja, stimmt.
Wie heißt das Zeug?
So Powerstrips oder so.
Ja, die kannst du wieder abziehen.
Ja, klar.
aber Professoren können doch eh keinen Nagel in die Wand schlagen.
Ja, eben. Ist doch eigentlich das
Image. Ist auch Küchenpsychologie, aber
ja,
stimmt.
Ja, klar, ja. Also, deshalb, die wusste überhaupt nicht, was gemeint war. Es liegt hier ja auch auf Englisch. Ja? Aber wahrscheinlich sagt ihr, wieso? Wie soll ich einen Nagel in die Wand schlagen? Wie macht man das? Okay. Ja.
Ich möchte über Roboter sprechen, ganz kurz.
Ja.
Weil da ist vorgestellt worden von einem chinesischen Unternehmen ein neuer humanoider Roboter, der 20 menschliche Gefühle erkennt mit einer Trefferwahrscheinlichkeit von 95% und darauf reagiert.
Also der sieht, ob du dich ärgerst gerade oder ob du traurig bist.
Der spürt es, der merkt es, der sieht es über die Kamera. Und er hat jetzt schon, das ist so hautähnlich, man kann den anlangen.
Boah, da wird's langsam
wird's. Es wird irre.
Spooky und, langsam, ja.
Und also für intime Beziehungen ist er noch nicht gemacht, ne?
Ja.
Vorerst sei der U1 dafür nicht gedacht. Vorerst. Ja.
Aber der U4, der rammelt das Ganze. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Den gibt's noch nicht, so ein Prototyp.
Das ist Wahnsinn, ne?
Nein, also das ist ja irre. Ja.
Das ist, und in Russland hat jetzt ein Roboterpärchen geheiratet.
Mhm.
Um zu zeigen, dass die auch Gefühle haben und was
Bullshit, ja, klar.
Bullshit, alles gut.
Ja,
aber klar. Die Entwicklung ist Wahnsinn. Ich habe auch gelesen von einem Roboter in einem Seniorenheim.
Sie dürfen die Braut jetzt, sie dürfen jetzt den Stecker ziehen.
Die Braut stecken.
Also ist ja
Britzel.
ist
Wahnsinn, ne? Ja, und in einem Seniorenheim, der fährt zu den Senioren in die Zimmer und der kommt unglaublich gut an. Der hat so, ich sag mal so, kennt man aus Animationsfilmen, so ganz süße Augen, große süße Augen, spricht und der wird jeden Morgen gebrieft, was los ist in dem Seniorenheim, was es zu essen gibt, welche besonderen Anwendungen sind, was auch immer. Und dann fährt er in die Zimmer und die Menschen sprechen mit ihm. Und das ist für viele alte Menschen, Reaktionen darauf sind, ja, es ist besser, als wenn überhaupt niemand
da ist. Ich will da gar nicht drüber richten, weil das natürlich dann oft, also ich habe bei beiden Omas bei mir erlebt, welche Stärken und Schwächen das System hat. Und auch in Heimen, wo sich Menschen auch bemühen, wo trotzdem einfach die Zeit, die Personalknappheit, da rutschst du oft durchs Raster und so. Ne? Andererseits, sage ich jetzt mal, gibt es natürlich auch so, also es gibt auch so Typen wie meine Oma mütterlicherseits, die dann sagt, nee, da draußen zu der Spielerunde, da gehe ich nicht hin, Michael, hör mal, da sind ja nur alte Leute. Ja, sagt sie, 98. Ne? Zu den alten Leuten geht sie nicht und so. Und wurde dann auch so misanthropisch, das machen viele Alte.
Ja,
du hast dann in so einem Heim, hast du zwar die Möglichkeit, da ist so ein Gemeinschaftsraum und so, und trotzdem gehen viele nicht hin. Und ich finde es dann total seltsam, dass die dann lieber im Zweifel mit einem Roboter reden, als mit der Frau Meier von da hinten, als mit Menschen. Und das finde ich so, wenn es dahin geht, fände ich es auch irgendwie.
Nein, das wäre auch komisch. Aber vielleicht ist eine Sache, den Roboter können Sie ausschalten.
Ja, ja, genau, das ist es wahrscheinlich.
Halt die Klappe.
Ja, dem können Sie auch sagen, geh jetzt. Ja. Und dann geht der halt auch und wird auch nicht mucken und so. Ja. Aber dass der so Gefühle erkennt, ist natürlich toll. Wahnsinn. Andererseits, glaube ich, auch nachvollziehbar, weil die Zahl der Muskeln, die der Mensch hat für Mimik, ist ja bekannt. Und eine gute Kamera kann das wahrscheinlich einlesen.
Und zack,
kann
das und dann sagt er, habe ich.
Ja, ja, klar. Ja. Ja, aha, du bist also traurig, dann versuche ich dich irgendwie mit einem sehr schlechten Scherz aufzumuntern.
Ja, genau. Hm. Ja. Hast du noch was?
Worüber wollten wir gerade reden noch? Wir hatten doch noch eine Geschichte, die...
Ja, ich habe gelesen, dass zwei weitere Kinder von Brad Pitt seinen Namen ablegen wollen.
Aha. Also, kannte er die Kinder schon? Oder
kannte
haben die
sich
Kinder? Gemeldet?
Nein, Maddox und Sahara.
Okay,
das sind zwei der Adoptivkinder. Und da hat er die Vaterrolle übernommen.
Ja.
Und seine Tochter Shiloh, die hat ja schon gesagt,
sie will damit nichts zu tun haben.
Pitt heißen, ich will nur noch Jolie heißen.
Ja.
Und Maddox und Sahara wollen das jetzt auch. Mhm. Was mich erstaunt hat, ist, die müssen jetzt 4 Wochen lang wöchentlich eine Bekanntmachung im Los Angeles Daily Journal machen, damit alle, die gegen diese Namensänderung Einwände haben, reagieren können.
Ist das eine rein kalifornische
Regelung?
Ja. Oder gilt das für die gesamten USA? Oder so? Wie früher musstest du ja, auch wenn du heiraten wolltest, gab es ja auch das Aufgebot im Standesamt. Das musste da hängen, damit jeder dann gucken kann. Also es konnte sich auch jemand melden und sagt, ich bin aber schon verheiratet
mit dir. Brad Pitt.
Ja, genau. Ja. Interessant. Ist ja schon so, in unseren Zeiten hat das irgendwie sowas prangermäßig.
Genau, das ist ganz komisch. Okay. Und dann habe ich geguckt, wie es bei uns ist. Ich dachte, das ist viel einfacher. Ist es auch nicht.
Nein?
Nein, weil du musst nicht irgendwo öffentlich was bekannt machen. Aber zum Beispiel, wenn das Kind nur den Namen der Mutter nach der Scheidung annehmen will, muss der Vater, der leibliche Vater, zustimmen.
Ja gut, wenn es bisher das Kind seinen Namen trug, finde ich es nachvollziehbar, dass man ihn zumindest da mit einbeziehen muss. Das kann ich schon, ja.
Es gibt eine gerichtliche Anordnung, ist möglich, wenn also mit dem Nachnamen Nachteile verbunden sind oder was auch immer. Aber ich dachte, es ist relativ einfach, dann heiße ich halt wieder Papa.
Mich interessiert da eigentlich eher so die menschliche Tragödie. Was ist da vorgefallen
beim Pitt?
Ja. Was ist da passiert, dass die so einen harten Cut irgendwie wollen.
Ja, weil das ist ein extrem harter Cut. Und das ist, es gibt diese Gerüchte in der Boulevardpresse, dass sie ja Angst hatte, Angelina Jolie hatte Angst, dass er wegen seiner Alkoholexzesse und Drogenexzesse, dass er ausrastet und die Kinder schlägt.
Ja, aber das ist ja auch nur was sie behauptet hat.
Genau.
Genau, also das ist
aber
ja alles nur...
muss gewesen sein.
Ja, klar, aber es ist natürlich so eine Rosenkriegsnummer und da ist offensichtlich ein tief verwurzelter Hass immer traurig für dich. Letztlich sind die Kinder die Opfer von diesem Kram und wer weiß, ja.
Aber so traurig wollen wir nicht rausgehen.
Nein, auf keinen Fall, pass auf. Also ich habe noch eine andere Geschichte und zwar ist es ein Thema, das hatte ich vor Ewigkeiten mal angesprochen, aber... Ich bin jetzt wieder drauf gestoßen. Ich hatte 2, 3 neue so Shirts gekauft, also 2 T-Shirts und ein Polohemd und so weiter. Und das ist ja so, in irgendwelchen Ländern, wo diese Klamotten genäht werden, bei uns ja so gut wie gar nicht mehr oder sowas, da sitzen vermutlich Ingenieure, die diese Textilien entwerfen und die überlegen sich nur, wie man diese Zettel da hinten oben, ne, wie man die möglichst so hinkriegen kann, dass die stark kratzen. Also man könnte ja wahrscheinlich auch weichere Zettel da oben einnähen.
Nein,
und
das
sowas,
wollen die aber
oder?
Nicht.
Nee, eben.
Die wollen, dass es juckt.
Ja, genau. Und zwar machen die das so, dass die, wenn du die Kleidung anprobierst im Laden, dann sind die noch relativ weich. Dann kratzen die noch nicht so sehr. Aber nach der ersten Wäsche werden die Ränder von der Größe, sagen wir mal jetzt bei mir 48 oder sowas, oder von dem Etikett des Herstellers, dann werden die Ränder so buckelhart nach dem ersten Waschen. Und das haben die sich überlegt. Die haben gesagt, der denkt am Anfang, das wäre noch ein weicher Zettel.
Cool.
Ja, genau.
Aber
und der wird sich
wundern,
und dann hinten hat er eine wunde Stelle am Hals. Und auch hier unten an der Seite in den Shirts, ne, da werden ja ganze Taschentücher eingenäht.
Jetzt
da wird ja in allen 35 Sprachen dieser
jetzt
Erde.
Jetzt kommt ein Tipp von einem Fachmann.
Ja.
Schneid den Scheiß doch einfach raus.
Ja, das mache ich auch.
Ja.
Aber manchmal ist das so, wenn das dann was Feineres ist, also gerade du bist ja doch eher ein Grobmotoriker.
Ja, ich habe auch schon Löcher in Leinenhemden geschnitten. Das ist mir schon passiert.
Ich wollte gerade sagen, bei dir würde ja hinten ein neuer Eingriffsschlitz entstehen, glaube ich, wenn du den Zettel rausschneiden wirst. Aber irgendwie müssen sich doch Menschen überlegen, wie... Moment.
Wir sind, glaube ich, ja schon fertig, oder?
Ja, ist das dein Auto?
Nein, ja, das ist der Mechaniker.
Der dir jetzt sagen wird, ja, das Teil gibt's nicht mehr. Aber wir hätten hier ein Neufahrzeug zu einem sehr günstigen Preis.
Wir haben einen Tipp für euch.
Ja, ja, genau.
Wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.